Dann kommen wir zum zweiten und damit letzten Teil des heutigen Tages. Es ist mir ein großes Vergnügen als Teil des Org-Kollektivs, ein Urgestein der Hauptfeindkonferenz seit dem ersten Mal immer dabei, vorstellen, glaube ich, brauche ich ihn nicht mehr, ich mache es trotzdem. Wir haben jetzt hier zu Gast den Jörg Kronauer. Einigen oder hoffentlich allen bekannt von, glaube ich, der Hauptpublikationsstelle von dir, nämlich germanforeignpolicy.com. Jörg Kronauer ist aus London hergereist, schreibt unter anderem aber auch noch seine eigenen Bücher und Artikel für die Konkret, Junge Welt, Katz, Unsere Zeit und wird heute ein Referat halten zum Thema aktuelle militärische Aktivitäten des deutschen Imperialismus. Es wird jetzt wieder eine Stunde gehen, dann machen wir 15 Minuten Redepause. 15 Minuten Pause und dann gehen wir die Diskussion bis, 22 Uhr sollten wir, glaube ich, langsam dann alle ins Bettchen gehen. Gut, dann übergebe ich.
Ja. Cool. Danke. Funktioniert das? So funktioniert das, ne, mit dem Mikro? Cool. Das ist schon mal gut. Ja, was ich machen möchte, ist Thema aktuelle militärische Aktivitäten des deutschen Imperialismus. Was ich machen möchte, ist wirklich ein kompletter Überblick über die militärischen Aktivitäten, sprich die Einsätze, in denen die Bundeswehr gerade steckt, die sie vorbereitet, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln. Und bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass bei diesen Einsätzen, das ist wirklich eine ganze Bandbreite, und das sind Einsätze, die gehen letztlich auf Einsätze in den 1990er Jahren zurück und seitdem kontinuierlich. Das heißt also, das, was ich jetzt sozusagen vorführe, eben die aktuellen militärischen Aktivitäten, das ist eigentlich, wenn man so will, ein Überblick über die Vergangenheit des deutschen Imperialismus in den 1990er und 2000er Jahren, die aber überhaupt noch nicht zu Ende ist, weil die das überhaupt nicht zu Ende gebracht haben, was sie damals machen wollten. Das ist dann ein Überblick über Sachen, die eben in den 2000er oder 2010er Jahren gestartet worden sind. Und es geht dann weiter mit einem kleinen Einblick in die Zukunft, soweit man das machen kann. Prognosen sind immer falsch, aber ich denke, es gibt einige Tendenzen, die man doch klar rausarbeiten kann. Ja, die Karte hier, auf der sieht man alle Länder, in denen in der einen oder anderen Form im Moment deutsche Soldaten stationiert sind. Das reicht von, kann man die Maus sehen? Hier im Nordosten Europas, von den baltischen Staaten über Polen und dann die Slowakei und Rumänien. Hier in Südosteuropa, Bosnien und das Kosovo, nach wie vor deutsche Soldaten stationiert. Dann hier Griechenland und die Türkei sind markiert. Das liegt an dem Marineeinsatz in der Ägäis. Auch im Irak und im Libanon, Jordanien und hier auch im Libanon sind deutsche Soldaten immer noch aktiv. Hier weit im Süden, im Südsudan, eigentlich überhaupt nicht mehr im Bewusstsein heute, aber ich denke, es ist ein Punkt, den man durchaus festhalten sollte. Niger, Mali und sogar hier in der Westsahara sind deutsche Soldaten in unterschiedlichen Zusammenhängen stationiert. Es geht, kann ich vielleicht vorab schon sagen, bei diesen Stationierungen nicht immer oder eigentlich nur in fast in der Minderheit der Fälle um bewaffnete Einsätze. Es geht sehr oft nur darum, mit 1, 2, 3, 10, 20 Soldaten in den Stäben präsent zu sein, in den Stäben von UNO-Einsätzen zum Beispiel, um mitzukriegen, was läuft, um mitreden zu können, um Informationen abgreifen zu können. Das ist immer ein wichtiger Punkt bei solchen Einsätzen. Aber trotzdem, da mischt in der einen oder anderen Form eben die Bundeswehr mit. Insofern ist es dabei. Ein kleiner Einblick in die Zahlen. Auch die Zahlen sind im Moment deutlich niedriger, als sie mal waren. Es waren zeitweise weit über 8.000 Soldaten im Auslandseinsatz. Das war vor ungefähr 20 Jahren der Fall. Das ist heute längst nicht mehr so. Im Moment sind die Zahlen so, es sind hier, ich möchte nur ein paar Beispiele rausgreifen. Im Kosovo beträgt die Personalstärke der Bundeswehr gerade 70, ne, das ist eigentlich ein Witz, sollte man denken, das sind nicht wirklich viele, aber das sind die Größenordnungen. In Bosnien ist es auch eine kleine zweistellige Zahl. Die schwanken immer ein bisschen, die Zahlen, ne, je nachdem, wie viel wirklich gerade unten sind, wie die Personalwechsel sind, wie die genauen Stellenverteilungen sind, aber das sind so die Größenordnungen, in denen sich das gerade bewegt. Der mit Abstand größte Einsatz im Moment ist nach wie vor der in Mali, der MINUSMA-Einsatz. Ich sage zu allen gleich noch ein bisschen mehr, mit weit über 1200 Soldaten. Aber das ist genau der, der im nächsten Jahr ja abgebaut werden soll. Also da finden wirklich umfassende Verschiebungen statt. Zu diesen offiziellen Einsätzen kommen noch andere hinzu. Die Einsätze, die hier aufgelistet sind, und ich sage zu allen gleich auch noch mehr, das sind die, die offizielle Einsätze sind und deswegen vom Bundestag beschlossen werden müssen. Es gibt noch andere Dinge, das sind keine offiziellen Einsätze, das sind irgendwelche Entsendungen oder Missionen oder wie auch immer man das nennt. Die haben den Vorteil aus Sicht eben der Politik, dass sie vom Bundestag nicht abgesegnet werden müssen. Da wären zum Beispiel dazu zu zählen die Stationierungen der Bundeswehr in Litauen, in der Slowakei und in Polen aktuell. Das sind eigentlich sogar die brisanteren Dinger, wenn man das mal am Eskalationsniveau des betreffenden Konflikts misst. Aber gut, die gehen eben auch einfach so über die Bühne. Und was gelegentlich vergessen wird, eigentlich auch nur ein Randfaktor ist, aber das ein vollständiger Überblick sein soll, möchte ich es erwähnen. Es gibt immer eine medizinische Einheit, die mit einem entsprechenden Flugzeug der Bundeswehr bereitsteht, um im Ausland eben verletzte Soldaten abholen zu können. Auch das ist Teil dieses großen Konglomerats Auslandseinsätze. Das heißt, es ist eine Einheit, die in der Bundesrepublik stationiert ist, aber die praktisch jetzt, wenn sie einen Anruf kriegt, gleich losfliegen kann, irgendwohin, um die Soldaten abzuholen. Das ist hier diese Unterstützungsleistung, nennt sich das im offiziellen Begriff. Eben eine Flugzeugbesatzung, letztlich eine medizinische Flugzeugbesatzung, die losfliegen kann, wenn sie gebraucht wird. Ja, zum Inhaltlichen. Jenseits der vergleichsweise geringen Zahlen der Soldaten, die im Moment stationiert sind. Ich möchte anfangen mit den Einsätzen in Südosteuropa. Da gibt es zum einen den Einsatz im Kosovo, der noch läuft. Hier die Karte, die die Bundeswehr offiziell selbst verbreitet, möchte ich dokumentieren hier. Das ist die KFOR, also der NATO-Einsatz im Kosovo. Was die Bundeswehr dort macht, das sind mehrere Sachen. Dass sie überhaupt noch dort stationiert ist, ist eigentlich ein Zeichen dessen, dass das, was die offiziell mal vorhatten in den 90er Jahren, völlig gescheitert ist. Die haben ja gesagt, sie wollen dort den Einsatz starten, um irgendwann halt die Verhältnisse in Südosteuropa so weit geregelt zu haben, dass dort Ruhe im Karton ist, dass halt die Staaten dort, also ganzen zerkleinerten Länder, Jugoslawien war mal ein größeres Land, aber dass all die Staaten, in die man Jugoslawien zerschlagen hat, dass die eben dann nach Westen orientiert sind und man seine ausgreifende, expansive Politik eben ungestört von irgendwelchen Unruhen in Südosteuropa auch weiter vorantreiben kann. Das ist bis heute nicht gelungen. Im Kosovo ist die Lage nach wie vor desolat. Die ökonomische Lage für die Bevölkerung ist sowieso eine Katastrophe, deswegen suchen die Menschen immer zu fliehen. Aber auch die Spannungen sind überhaupt nicht beseitigt. Sie haben sogar zuletzt wieder zugenommen. Und was die Bundeswehr macht, das ist zum einen halt ja Kontrollaufgaben. Das nennt sich dann auch das hier ein Dokument von der Bundeswehr-Website. Wir tragen zur Stabilität im Einsatzland bei für ein sicheres Umfeld. So erfolgreich, dass sie nach fast 25 Jahren immer noch nicht damit fertig sind. Was sie dann machen, das ist nun schon auch wiederum sehr spannend. Sie leisten Beratung zur Unterstützung des Aufbaus der Kosovo Security Force. Und diese Kosovo Security Force, das ist nichts anderes als eine Armee. Das ist nun wirklich eine krasse Geschichte, denn das Kosovo ist bekanntermaßen ein Gebiet, das nur von einem Teil der Staaten weltweit anerkannt worden ist. Das Kosovo soll auch wegen seines umstrittenen Status, eigentlich keine offiziellen Streitkräfte haben bis heute. Und die Kosovo Security Force, manche sprechen schon von Kosovo Armed Force, das sind genau Streitkräfte, die dem Kosovo dahingestellt werden, mit Unterstützung der Bundeswehr. Es ist also eigentlich was ich würde sagen, völkerrechtswidrig ist. Dass die Bundeswehr da beiträgt zum Aufbau einer kosovarischen Armee, die das Kosovo überhaupt nicht haben darf, unter anderem, weil es eben beispielsweise auch selbst von 5 EU-Staaten bis heute nicht als Staat anerkannt wird. So ist die Lage da. Ja, es gibt einen weiteren Einsatz, der alt und neu zugleich ist. Das ist der Bundeswehreinsatz in Bosnien-Herzegowina. Der war eigentlich schon mal beendet, nämlich vor ungefähr 10 Jahren. Und jetzt hat sich die Lage so weiterentwickelt, dass auch in Bosnien die Spannungen nicht weniger werden, sondern auch sogar wieder zunehmen. Und weil die Spannungen wieder zunehmen, ist die EU zu der Entscheidung gekommen, dass die EU-Truppe dort unten, in Bosnien ist es anders als im Kosovo eine EU-Truppe, dass sie wieder aufgestockt werden soll. Und da hat sich dann die Bundesregierung veranlasst gesehen, eben auch wieder deutsche Soldaten dorthin zu schicken. Nicht sehr viel, aber dass man eben einen eigentlich abgeschlossenen Einsatz wieder aufnimmt, ne, zeigt, wie die Dinge laufen. Nämlich eigentlich miserabel. Was machen die da? Das sind sogenannte Liaison and Observation Teams, also Teams, die halt Kontakte zur Bevölkerung herstellen, eigentlich die Leute aushorchen, ne, wo gibt es Spannungen, wie laufen die Dinge, wo muss man eventuell was tun, die halt dann auch beobachten und ja sozusagen dann auch eine steuernde Funktion eben einnehmen können. Das ist die Lage in Bosnien. Die beiden, ja, das Kosovo, kein Staat, ne, sondern ein Gebiet, und Bosnien, dann in dem Fall schon ein eigener Staat. Das sind ja eigentlich Konflikte, die auf die 90er Jahre zurückgehen, also auf eine Zeit, in der der deutsche Imperialismus dabei war, Europa neu zu ordnen. Und er hat tatsächlich ja Europa neu geordnet, was auch immer man von dieser Ordnung hält. Aber wir wissen heute, die EU ist nach Osten erweitert. Der Großteil des Kontinents ist inzwischen auch gerade eben aufgrund der deutschen Bestrebungen Mitglied der EU. Und in Südosteuropa war es so, dass es bei diesen Neuordnungsbestrebungen, die haben auch umfasst, dass natürlich sämtliche Staaten Europas eine ganz klare Orientierung haben sollten auf das am besten deutsche Zentrum der EU oder auf wenigstens nach Westeuropa hin. Und der Kosovo-Krieg 1999 war eben auch ein Ergebnis der Tatsache, dass Serbien sich nach wie vor an Russland orientiert hat damals. Und der Kosovo-Krieg war ein Versuch, eben da zumindest einen Teil Serbiens abzuspalten, Serbien weiter zu schwächen, um irgendwann halt auch die Orientierung Serbiens ändern zu können. Auch das ist nicht gelungen. Serbien arbeitet bis heute noch mehr oder weniger eng mit Russland zusammen. Das heißt also, die Neuordnung des Kontinents, die in den 90er Jahren gestartet wurde, die ist bis heute nicht abgeschlossen. Und in den Nicht-EU-Staaten Südosteuropas, also in Bosnien, in Serbien und eben auch in diesem Gebiet Kosovo, gibt es immer wieder Unruhen, die zeigen, dieses große Projekt, das der deutsche Imperialismus damals gestartet hat, ist nicht wirklich fertig. Das hat den deutschen Imperialismus nicht daran gehindert, sich immer wieder in die nächsten Geschichten reinzustürzen. Eine der nächsten war es, und das war nun eine Sache, die doch stark an der Seite der Vereinigten Staaten geschah, sich im Nahen und Mittleren Osten einzumischen. Das waren verschiedene Sachen. Ein Überbleibsel davon ist der Bundeswehreinsatz im Irak. Es ist bis heute so, ja, und in Jordanien, die beiden Länder gehören zusammen. Sie gehören in dem Fall aus einem Grund zusammen. Der aktuelle Einsatz dort der Bundeswehr hat offiziell das Ziel, auf der einen Seite die Reste des IS zu bekämpfen, ne, und auf der anderen Seite die irakischen Streitkräfte mit aufzubauen. Das ist die Lage gerade. Um den IS zu bekämpfen, da stellt die Bundeswehr Flugzeuge bereit, auch Tankflugzeuge, mit denen andere Kampfjets dann betankt werden können, aber eben auch Überwachungsflugzeuge. Und diese Flugzeuge, die stationiert sie lieber in Jordanien als im Irak, weil Jordanien schlicht und einfach sicherer ist. Der Irak ist nicht wirklich sicher. Im Irak sind deutsche Soldaten stationiert, um dort die Streitkräfte auszubilden. Offiziell auch immer noch im Kampf gegen den IS. Und faktisch natürlich auch eben, um deutschen Einfluss im Mittleren Osten sicherzustellen. Der Irak ist eines der Länder, das sehr wackelig ist, wo der iranische Einfluss vor allem stark geworden ist und wo die westlichen Staaten, ich sage wirklich bewusst jetzt westliche, denn da arbeiten die Imperialismen aus Westeuropa und aus Nordamerika relativ Hand in Hand, weil es eben um die Abwehr iranischen Einflusses geht. Genau das versuchen sie eben dort zu tun. Das Ganze hier ist letztlich noch, das gehört noch zu einem großen Komplex, der, wie man hier sieht, eben auch nicht abgeschlossen ist. Das ist ein Komplex, in den reingefallen ist, hier nur als Symbolbild, der Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003. In dem Fall waren es die Vereinigten Staaten, die das betrieben haben. Und damals hat der deutsche Imperialismus sich da nicht aktiv dran beteiligt. Die Bundeswehr war hat sich damals eben dem US-Druck verweigert, an diesem Krieg mit teilzunehmen. Aber gut, das Ganze war ja auch Teil eines größeren Komplexes, wo es darum ging, in der eigentlich gesamten arabischen Welt widerständige Potenziale zu beseitigen. Da ist sehr viel gelaufen im Rahmen des sogenannten Antiterrorkrieges. Ihr erinnert euch, halt Afghanistan war eine wichtige Nummer in diesem Zusammenhang. Aus Afghanistan ist die Bundeswehr ja raus, wissen wir. Aber zu diesem Antiterrorkrieg hat auch gehört die Verschleppung von Dschihadismusverdächtigen, die Folter an ihnen, Deutschland überall mit voll dabei und die Versuche in der arabischen Welt, den eigenen Einfluss auszudehnen. Das ging dann weiter 2011 mit dem sogenannten arabischen Frühling als Umsturzversuche in oder auch Umstürze in verschiedenen Ländern unterstützt wurden. Und auch dieser große Komplex, eben der Versuch, die arabische Welt pro-westlich zu polen, der ist ja, wie man sieht, nicht gelungen. Und ein Beispiel oder ein Symbol dafür, dass er eben auch nicht gelungen ist, ist eben, dass die Bundeswehr bis heute noch im Irak stationiert ist und dort den deutschen Einfluss eben auch zu sichern versucht. Ja, das ist ein weiterer großer Komplex. Zu diesem Komplex gehört auch dazu, und das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, dass immer noch deutsche Soldaten im Südsudan sind. Formal gesehen sind deutsche Soldaten im Südsudan, es ist eine kleine zweistellige Zahl, meistens nur als Beobachter oder in den Stäben einer UN-Mission. Und die UN-Mission dort, dieser UN-Einsatz, ist eigentlich dafür da, um den Waffenstillstand im Südsudan jetzt zu sichern und um zu verhindern, dass im Südsudan die Kämpfe wieder aufflackern. Diese ganze fatale Lage im Sudan, und das ist ja auch wieder ein ganz aktuelles Thema, das hat auch damit zu tun, mit den damaligen Versuchen, eben die gesamte arabische Welt pro-westlich zu polen. Also diese Versuche, die in den 2000er Jahren und dann auch in den 2010er Jahren gestartet worden sind. Der Hintergrund ist, dass Sudan ein Land ist, das eigentlich noch es hat so eine Zwischenfunktion zwischen der arabischen Welt und eben den Staaten südlich der Sahara. Aber der Norden des Sudan ist doch tendenziell arabisch geprägt, fühlt sich auch eher der arabischen Welt zugehörig, während der Süden des Sudan eigentlich schon südlich der Sahara geprägt ist, also eher an Uganda oder Richtung Kenia orientiert ist, von der Bevölkerung her, von der Bevölkerungsstruktur. Und das war immer ein Land, was sehr divers war, wo es viele Spannungen gab, wo es dann auch einen Bürgerkrieg gab. Und als die westlichen Staaten versucht haben, die arabische Welt pro-westlich zu polen, da haben sie auch versucht, die Regierung des Sudan, die damals widerspenstig war, die sich nicht auf pro-westliche Linie hat festlegen lassen wollen, die eben zu schwächen, um sie irgendwann durch eine andere austauschen zu können. Und um die zu schwächen, hat damals, vor allem in den 2000er Jahren, ganz stark auch die Bundesrepublik den Südsudan unterstützt. Mit dem Ziel, den Südsudan abzuspalten. Denn klar, wenn der Südsudan abgespalten ist, ist die sudanesische Regierung in Khartoum geschwächt. Und das ist dann letztlich auch gelungen. Es gab vorher Leute, auch wirklich kenntnisreiche Leute, die gewarnt haben davor, das zu tun. Die haben gesagt, wenn man den Südsudan abspaltet, dann werden im Südsudan fürchterliche Kämpfe mit zigtausenden Toten losbrechen. Das ist also kein Ziel, was zu irgendwelchen wirklichen Fortschritten führt. Diese Einwände sind ignoriert worden und tatsächlich war es so, dass dann nach dieser Abspaltung des Südsudan im Jahr 2011, dass dann im Südsudan wirklich fürchterliche Kämpfe, fürchterliche Gemetzel mit zigtausenden Todesopfern losgebrochen sind zwischen unterschiedlichen Fraktionen im Südsudan. Ganz komplexe Lage, aber das ist, wie gesagt, so eine Art Folgeschaden eben dieser Operationen in die arabische Welt hinein, dass eben im der Südsudan sich abgespalten hat und dann oder auch abgespalten wurde und dass dann dort eben fürchterliche Kämpfe losbrachen. Und insofern ist diese UN-Truppe immer noch bis heute dort vor Ort. Und insofern ist auch die Bundeswehr zumindest mit ein paar Leuten noch dabei, um auf dem Laufenden zu bleiben und die Informationen abgreifen, eventuell auch politisch steuernd mit eingreifen zu können. Das ist sozusagen der Hintergrund dieses UN-Einsatzes dieses deutschen Einsatzes im Südsudan. Auch er hat was mit diesem großen Komplex arabische Welt zu tun, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Ein bisschen anders gelagert ist die Sache mit dem deutschen Einsatz, mit dem Bundeswehreinsatz im Libanon. Dort gibt es einen Marineeinsatz, der in diesem, ich hoffe, man kann das sehen. Ja, man kann die Punkte so ein bisschen sehen. Hier ist so ein gepunktetes Gebiet. Das ist sozusagen das Mandatsgebiet dieses Marineeinsatzes. Dort ist tatsächlich die deutsche Marine seit 2006 bis heute immer noch präsent, bis heute. Und zeigt auch, da ist nichts abgeschlossen. Das Ziel dieses Einsatzes ist es offiziell, Waffenschmuggel zu unterbinden. Das wird auch da gemacht. Die Frage ist nur, warum? Und das eigentliche Ziel dieses Einsatzes ist bis heute, Waffenschmuggel an die Hisbollah zu verhindern. Warum? Das hat eine breitere Vorgeschichte und das hat was mit Iran zu tun. Mit dem großen Kampf gegen Iran, der eigentlich ja wirklich schon alt ist, der aber auch in den 2000er Jahren dann nochmal verschärft wurde, auch in den 2010er Jahren dann nochmal weiter verschärft wurde. Dieser Machtkampf gegen Iran, der hat eine ganz einfache Ursache. Und die Ursache ist, dass Iran von seinem Potenzial her, was zum einen den Rohstoffreichtum angeht und damit den potenziellen finanziellen Reichtum, und auf der anderen Seite, was auch die Bevölkerungsgröße und die Bevölkerungsstrukturen angeht, Iran hat eine starke, große und vor allem im regionalen Vergleich sehr gut ausgebildete und übrigens im Kern eigentlich auch stark, vielleicht heute nicht mehr ganz so, aber doch lange stark pro-westlich ausgerichtete Bevölkerung. Und aber gut, vor allem eine gut ausgebildete Bevölkerung. Und von daher ist Iran ein Land, das eigentlich das Potenzial hat, zur Vormacht am Persischen Golf zu werden, ne, von seinem Machtpotenzial her. Das aber wiederum ist für vor allem die Vereinigten Staaten eine Option gewesen, die ihnen überhaupt nicht gepasst haben, denn die Vereinigten Staaten haben im Mittleren Osten lange sehr eng mit vor allem Saudi-Arabien und den arabischen Golfstaaten kooperiert. Iran wäre dann ein Störfaktor gewesen, der sozusagen US-Interessen im Mittleren Osten torpediert hätte, auch zu einem guten Teil deutsche Interessen im Persischen Golf torpediert hätte, obwohl die Lage dann ein bisschen anders gewesen ist. Und dazu gleich. Man hat dann angefangen, eben in den 2000er Jahren systematisch gegen Iran vorzugehen. Und dazu hat gehört, dass man eben systematisch auch gegen das Bündnissystem von Iran vorgeht. Und Iran hat tatsächlich im Mittleren Osten Bündnisstrukturen, die man an diesem Fall auch, es gibt Unschärfen, aber für jetzt geht das, glaube ich, mal so, die sich auch an den religiösen Verhältnissen festmachen lassen. Es ist seit den 2003, 4, 5 rum immer wieder geredet worden vom schiitischen Halbmond. Iran ist die Vormacht des schiitischen Islam. Saudi-Arabien die des sunnitischen. Der schiitische Halbmond, das sind Gebiete im Nahen und Mittleren Osten, in denen es starke schiitische Bevölkerungsteile oder starke schiitische Organisationen oder zumindest starke schiitische Minderheiten gibt. Und das sind Regionen, diese Karte hier stammt aus dem World Factbook der CIA. Ne, die haben das so abgedruckt. Die gehen ungefähr so, auch das ist eine unscharf, ne, aber so grob kann man da jetzt Pi mal Daumen haut das hin. Diese Gebiete sind tatsächlich grob Gebiete, wo schiitische Bevölkerungsteile mit einer doch deutlichen Stärke leben. Und da das so wie ein Halbmond aussieht, hat eben die CIA damals den Begriff schiitischen Halbmond in die Welt gesetzt und der hat sich dann auch festgesetzt. Der wurde immer wieder verwendet, wird heute noch teilweise verwendet. Ja, und zu diesen schiitischen Kräften gehören ganz unterschiedliche. Das ist natürlich Iran hier. Das sind die schiitischen Bevölkerungsspektren im Irak, die ja stark sind. Hier, ne, 60 bis 65% der Bevölkerung. Dann gibt es eben auch schiitische Bevölkerungsteile natürlich im Libanon, und zu den Organisationen dort gehört eben die Hisbollah dazu. Ist also, wenn man so will, Teil des Bündnisspektrums des Iran. Und als solches ist die Hisbollah dann eben ins Visier auch der Bundesregierung geraten, und insofern wurde dann die Bundesmarine dort runtergeschickt in den Libanon, um die Hisbollah daran zu hindern, sich über See vom Iran Waffen liefern zu lassen. Das ist die Aufgabe der Bundesmarine dort, und dieser Aufgabe geht sie bis heute nach. Abgesehen davon, dass sie nebenbei auch dann die libanesische Marine ausbildet. Aber man fragt sich jetzt schon, wenn die das seit 18 Jahren tun, die libanesische Marine ausbilden, irgendwann muss doch mal gut sein. Aber ist es offenbar nicht. Also auch das eine nicht abgeschlossene Sache. Interessanter Punkt. Dieser Ansatz hier, dass die westlichen Staaten vorgegangen sind gegen Iran, gegen Irans Einfluss in der Region, um den zu schwächen. Auf der einen Seite war das immer ein bisschen brüchig. Es gab ja zwischendurch mal gegen Ende der Amtszeit von Obama den Versuch, die ganze Sache anders zu regeln mit diesem Atomabkommen mit Iran. Und das war der Punkt, da konnte man sehen, das war der Punkt, wo das deutsche Kapital wirklich schlagartig und geballt versucht hat, in den Iran reinzugehen. Den iranischen Markt zu erobern, auch in Iran zu investieren, all das wurde vorbereitet. Das heißt, da hat offensichtlich das deutsche Kapital für einen kurzen Moment die Chance gesehen, im Mittleren Osten wirklich an einer exklusiven Stelle sich festsetzen zu können. Exklusiv deswegen, weil die USA ja vorher überhaupt nicht drin waren, logischerweise wegen der Sanktionen, und auch nicht so die allerbesten Karten hatten. Und ja, das wurde eben versucht, dieses Atomabkommen zu nutzen, um dort wieder Fuß fassen zu können. Das ist auch der Grund, warum die Bundesrepublik nach dem Regierungswechsel in den USA, als dann Trump das Atomabkommen nicht mehr wollte und dann auch ausgestiegen ist, warum die Bundesregierung das unbedingt weiterführen wollte, weil das sozusagen die deutsche Chance war, im Iran und damit im Mittleren Osten sich festzusetzen, Fuß zu fassen und die eigene Macht zu entfalten. Ist nicht gelungen, weil Trump das dem deutschen Imperialismus nicht zugestehen wollte. Das hatte mehrere Gründe, aber das war einer davon. Und das Interessante ist aber, und das wäre der zweite Punkt, das Interessante ist, dass sich eventuell die Dinge jetzt ganz anders lösen können. Es gibt schon seit 2 Jahren aus verschiedenen Gründen Verhandlungen zwischen Iran und Saudi-Arabien über einen möglichen nicht-militärischen Abgleich sozusagen. Also die verhandeln seit 2-3 Jahren inzwischen, ob man nicht irgendwie den Konflikt doch zumindest, den die haben, ob man den nicht eindämmen oder vielleicht sogar beseitigen kann. Die sind ein Stück weit vorangekommen mit ihren Verhandlungen, ihren Konflikt beizulegen, und dann irgendwann nicht mehr weitergekommen. Und wie man heute weiß, haben sie sich zu dieser Zeit an China gewandt. Und China hat tatsächlich sich betätigt als Mittler zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und China hat vor, es ist im März gewesen, wenn mich jetzt mein Gedächtnis nicht trügt, tatsächlich einen Erfolg erzielt, nämlich dass Iran und Saudi-Arabien bekannt gegeben haben, dass sie ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen wollen und die dann auch ausbauen wollen. Und die diplomatischen Beziehungen sind in Arbeit. Es gibt inzwischen auch wieder Außenministerbesuche. Es gibt inzwischen auch Versuche, an ein altes Abkommen wieder anzuknüpfen, das eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Saudi-Arabien und Iran möglich machen soll. Ob das Ganze gut geht, weiß man nicht. Aber Tatsache ist, dass diese Möglichkeiten, dann einen Abgleich im Mittleren Osten herzustellen, dass die funktionieren, weil sie von China unterstützt werden. Und wenn das gut geht, dieses Projekt, dann würde das bedeuten, dass sich der Mittlere Osten tatsächlich neu ordnet, auf eine Weise, die nicht auf einem wirklich hart ausgetragenen Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran beruht, sondern auf einem wie auch immer gearteten anderen Abgleich in der Region. Und dass dahinter als Vermittlungs-, dann vielleicht auch Garantiemacht eines solchen Abgleichs China steht. Und das wäre natürlich für sowohl den deutschen Imperialismus als auch den US-amerikanischen eine dramatische Niederlage. Und dieses ganze Projekt, zum Beispiel auch dieser Bundeswehreinsatz vor der libanesischen Küste, Waffenschmuggel an die Hisbollah zu verhindern, das macht ja keinen Sinn mehr, wenn sich die Verhältnisse im Mittleren Osten klären. Und vielleicht zu einer friedlicheren Lösung dort kommt, aufbauend auf einem Abgleich zwischen Saudi-Arabien und Iran. Das heißt also, wenn sich die Dinge so entwickeln, dann könnte sich herausstellen, dass dieser Einsatz nach 17 Jahren, die er jetzt gedauert hat und wie lange auch immer er noch geht, aber auch dann seinen eigentlichen politischen Zweck völlig verfehlt hat, nämlich irgendwie gegen Iran dort was zu erreichen. Das zeigt, der deutsche Imperialismus ist eben militärisch wirklich in vielen Ländern noch präsent, aber er laboriert an alten Projekten noch herum, die immer noch nicht abgeschlossen sind, und er laboriert auch an Projekten herum, die, das Beispiel Einsatz vor der Küste des Libanon, vielleicht sogar wirklich scheitern können und auf eine Art und Weise scheitern, die letztlich den deutschen und auch den US-Imperialismus in seinem Einfluss im Mittleren Osten deutlich schwächt und ja eben China einen viel stärkeren Einfluss verschafft. Es gibt nach wie vor allerlei Einsätze im Mittelmeer. Hier ist einer, ich hoffe, man kann sehen, das ganze Mittelmeer ist gepunktet. Das ist das Mandatsgebiet des Sea Guardian-Einsatzes. Das ist ein NATO-Einsatz. Der ist gestartet worden als Active Endeavor im Jahr 2001 unter der Fahne des Antiterrorkriegs. Da wurde also die deutsche Marine zusammen mit anderen NATO-Streitkräften ins Mittelmeer geschickt, um dort halt den Al-Qaida auf dem Mittelmeer zu bekämpfen, sozusagen. Also das war der Vorwand, eben dort zu intervenieren, gegen Terrorismus vorzugehen. Was das faktisch war, war natürlich das ganze Mittelmeer stärker unter Kontrolle zu nehmen. Unter Kontrolle nehmen heißt erstmal die Lage erfassen, ein sauberes Lagebild herstellen. Und Lagebild heißt immer auch zu schauen, wo gibt es Schmuggel, wo gibt es Waffenschmuggel, den man nicht haben möchte, wo werden irgendwelche Milizen bedient, die man nicht bedient haben möchte, all solche Dinge. Und das wird bis heute weitergeführt. Das wird auch sicherlich auf absehbare Zeit weiter durchgeführt werden, denn heute hat das noch eine ganz andere Komponente. Die Eskalation des Machtkampfs gegen Russland führt auch dazu, dass natürlich auch das Mittelmeer schärfer kontrolliert werden muss. Russland hat in Latakia an der syrischen Küste einen Marinestützpunkt. Und natürlich fahren auch russische Kriegsschiffe immer mal im Mittelmeer rum. Das heißt also, der Bedarf sozusagen aus Sicht des deutschen Imperialismus, im Mittelmeer präsent zu sein mit einem Marineeinsatz, der ist absolut gegeben. Insofern dieser Einsatz Sea Guardian im öffentlichen Bewusstsein gar nicht so präsent, aber es ist einer, der bis heute sehr, sehr wichtig ist. Und es kommt noch was hinzu, und das ist eine Sache, die auch in der Linken gar nicht sehr präsent ist. Es gibt 4 NATO-Marinegruppen, die ständig im Einsatz sind. Das läuft dann als Übungsfahrt oder Ausbildungsfahrt oder Training oder was auch immer. Aber das sind zum einen 2 normale Marineeinheiten und zum anderen 2 Minenabwehreinheiten. 2 davon fahren Nord- und Ostsee rum, 2 fahren im Mittelmeer rum, mit Abstechern ins Schwarze Meer oder wo auch immer hin. Aber das sind so die groben Gebiete. Und diese beiden ständigen Einsatzgruppen der NATO, die dort kreuzen, auch die sorgen natürlich dafür, dass die Lage im Mittelmeer und in Nord- und Ostsee, auch bei der Bundeswehr, die eigentlich immer beteiligt ist an diesen Einsatzgruppen, präsent ist, dass man weiß, was passiert, dass man einen Überblick hat über das Geschehen, dass man sofort weiß, wenn Russland irgendwas tut, dass man sofort weiß, wenn im Mittelmeer irgendwelche Staaten etwas tun, die man da nicht unbedingt haben möchte. Also diese Kontrollfunktion ist nach wie vor wichtig. Es kommt im Mittelmeer noch eine Geschichte hinzu, nämlich, dass man auf der einen Seite an manchen Stellen gezielt Waffenschmuggel und Flüchtlingsbewegungen kontrollieren und verhindern möchte. Das eine davon betrifft Das eine davon betrifft die Küste vor Libyen, auch hier dieses gepunktete Mandatsgebiet. Das soll die Lieferungen von Waffen an die libyschen Bürgerkriegsparteien verhindern, denn die eine von den großen libyschen Bürgerkriegsparteien, die arbeitet eng mit der Türkei zusammen, die andere arbeitet eng mit Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen. Also niemand da unten arbeitet eigentlich eng mit dem Westen zusammen. Insofern Waffenembargo gegen Libyen und Waffenlieferungen an die verhindern. Das ist das Programm dieses Einsatzes. Ist übrigens ein EU-Einsatz. Ne? EU mit NAFOR, mit Irini, also Ja, und der hat natürlich auch zur Funktion, und auch deswegen ist es ein EU-Einsatz, weil er natürlich auch verhindern soll, dass Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien kommen. Also auch wenn das ein inoffizielles Ziel ist, aber ein inoffizielles ist es auf jeden Fall. Es gibt noch einen weiteren Einsatz, der eigentlich EU-Interessen bedient, indem er der Flüchtlingsabwehr dient. Das ist der Einsatz in der Ägäis. Auch dort kreuzen immer eigentlich auch deutsche Schiffe zwischen diesen Ägäisinseln irgendwo vor der türkischen Küste. Das Ziel ist es, Flüchtlingsbewegungen festzustellen und wenn irgendwo Flüchtlingsboote entdeckt werden, dann in der Türkei anzurufen bei den Militärs, beim Grenzschutz dort und denen zu sagen, hier, da sind welche, holt die gefälligst ab, damit die nicht weiterreisen in griechische Gewässer. Wenn die Türkei das nicht tut, weiß man heute, dann macht die griechische Marine das erstmal so, dass sie versucht, die Boote zurückzuschieben. Das ist völkerrechtswidrig. Manchmal machen die es auch so, dass sie die zurückschieben und denen den Motor kaputt machen, damit die nicht wieder zurückkommen können. Aber das heißt, die schippern dann da irgendwo steuerungsunfähig im Meer rum. Und diese Schiffe driften dann auch mal ab und die Leute kommen elend ums Leben. Also fürchterliche Sachen. Es gibt da Berichte zu von Menschenrechtsorganisationen. Es gibt auch einen Bericht vom Europarat dazu. Nur weil er gerade getagt hat und beschlossen hat, einen Schadensregister zum Ukraine-Krieg einzurichten. Der Europarat bzw. das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat auch einen geharnischten Bericht vorgelegt über Praktiken bei der EU-Flüchtlingsabwehr, die nach Ansicht dieses Anti-Folter-Komitees eben foltergleichkommen. Hier wird nur geredet über dieses Schadensregister Ukraine-Krieg. Das wird natürlich nicht thematisiert, völlig klar. Aber so sind die Verhältnisse eben. Ja, dazu trägt auch die Bundeswehr bei. Kleine Anmerkung noch. Eigentlich sind das EU-Interessen. Ich meine, was interessiert es die NATO, ob jetzt Flüchtlinge aus dem NATO-Staat Türkei in den NATO-Staat Griechenland gehen? Was soll's? Aber das Ding ist, die EU will unbedingt den Einsatz da haben, um eben die Flüchtlinge der Türkei zu halten. Und auf der anderen Seite, wenn man diesen Einsatz machen will, macht sich das viel leichter im NATO-Rahmen, wo die Türkei Mitglied ist. Das heißt also, deswegen ist es technisch eben ein NATO-Einsatz. Gut. Weiter Richtung Afrika, wo es eine große weitere Baustelle gibt. Obwohl die Baustellen sowohl in Südosteuropa als auch im Nahen und Mittleren Osten als auch im Mittelmeer alle nicht beendet wurden. Es gibt weitere. Ich möchte kurz was anfangen, was ich wirklich nur der Vollständigkeit halber jetzt erwähne. Es gibt immer auch 1, 2, 3, 4 Militärbeobachter der Bundeswehr, die in der Westsahara dabei sind. Hintergrund Westsahara-Konflikt, müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Die Bundeswehr schickt immer eine kleine Anzahl, einstellige Anzahl von Militärbeobachtern dorthin. Und da geht es, so würde ich das jedenfalls sehen, schlicht und einfach darum, um Informationen abzugreifen, um auf dem Laufenden zu sein. Auch, weil die Westsahara nahe an einem anderen Konfliktgebiet liegt. Und das ist eines, das für die Bundeswehr bis heute wichtig ist. So wichtig, dass sie sich unbedingt dort festsetzen will, weiterhin, obwohl sie dort eigentlich auch schon gescheitert ist. Mali, der Mali-Einsatz. Wir wissen heute, die Bundeswehr ist dabei, sich aus Mali zurückzuziehen. Sie will es, offizieller Stand heute, bis zum Mai 2024 vollendet haben, ihren Abzug. Sie will also dann nicht mehr in Mali stationiert sein, sondern nur noch im benachbarten, hier einen Klick weiter, im benachbarten Niger. Ich habe zu früh weitergeklickt. Warum ist die Bundeswehr dort? Oder nochmal andersrum, das ist ja auch ein Punkt. In welchem Zusammenhang ist die Bundeswehr dort? Die Bundeswehr ist zum einen dort im Rahmen eines UN-Einsatzes. UN-Einsatz ist nun erstmal was nicht gebunden ist an eines der militärischen Bündnissysteme. Die Bundeswehr ist aber dort gewesen und in den Restbeständen immer noch dort in Form eines EU-Einsatzes. Und das ist nun interessant, denn das, was die Bundeswehr in Mali zu tun versucht hat und was sie jetzt in Niger versuchen wird, in dem benachbarten Staat, wo die Bundeswehr eben hin verlegt, das ist etwas, was der deutsche Imperialismus eben in EU-Rahmen machen will. Das bedeutet, das ist etwas, was er versucht, ohne den US-Imperialismus zu tun. Worum geht es dabei? Es geht dabei um verschiedene Sachen. Es gibt in Mali und Niger, das sind Sahara-Staaten auf der einen Seite, da sind diese riesigen Weiten der Wüste Sahara. Auf der anderen Seite sind es Sahelstaaten, ne? Also eine Steppenzone. Auch riesige Weiten, wo nicht viel menschliches Leben stattfindet, wo es kleine Orte in großen Abständen gibt, wo aber eine Sache immer wieder passiert. Das sind Sachen, die unter dem Radar des Offiziellen laufen. Also sprich Schmuggel aller Art. Ja, das ist wirklich dramatisch, ne, was sich hier abspielt, wenn man sich das so anschaut. Das ist eine Karte, die kursiert ist in auch deutschen Denkfabriken hier aus dem Jahr 2015. Und was dort eingezeichnet ist mit wilden, roten, blauen Pfeilen, mit gelben Punkten und grau untermalten Flächen, das sind alle möglichen Sachen, die man eigentlich nicht haben und gerne kontrollieren möchte. Das ist zum einen natürlich die Bewegung von Flüchtlingen. Und die Bewegung von Flüchtlingen durch die Sahara, das sind schon viele, die sich auf diesen gefährlichen Weg machen. Das zu kontrollieren ist eine Sache, und damit die Flüchtlinge aus Europa rauszuhalten, ist eine Sache, die auch dem deutschen Imperialismus immer wichtig gewesen ist. Allein dafür macht man diesen Riesenaufriss allerdings nicht, dort über Jahre hin so viel Soldaten hinzustellen. Es gibt andere Sachen. Was gerne übersehen wird, aber eine wichtige Rolle spielt, ist der Waffenschmuggel. Waffenschmuggel ist keine Sache, die man auf Dauer so übersehen kann. Der Bürgerkrieg in Libyen zeigt es. Die Milizen dort, die müssen sich irgendwo mit Waffen versorgen und die kommen aus unterschiedlichen Quellen, aber Waffenschmuggel durch die Sahara ist natürlich eine Geschichte, die immer funktioniert. Und wenn nun die Bundesregierung eigentlich gerne andere Verhältnisse in Libyen hätte, als sie im Moment dort herrschen, dann ist immer gut, den Waffenschmuggel zu unterbinden. Auch so Sachen wie also Drogenschmuggel findet durch die Sahara statt. Und das ist auch keine Sache, die man volkswirtschaftlich wirklich vernachlässigen könnte. Das sind schon Sachen, die eine Rolle spielen. Und das alles zusammengenommen ist schon was in Denkfabriken schon in den 2000er Jahren wahrgenommen worden ist und wo schon in den 2000er Jahren in Denkfabriken gesagt wurde, deutschen Denkfabriken, eigentlich müssten wir da in der Sahelzone mal was machen. Die ganze Sache unter Kontrolle kriegen und ja irgendwie das Ganze besser steuern, als das läuft. Dann kam 2011 der Libyen-Krieg, dann kam 2012. Milizen zogen sich aus Libyen nach Mali zurück, also Söldnermilizen, die in Libyen als Söldner tätig gewesen waren, zogen sich allerdings mit ganzen Waffenlagern aus Libyen nach Mali zurück. Und der Norden Malis hat plötzlich mit riesigen Waffenbeständen gestarrt und es gab Aufstände dort, dschihadistische Aufstände, auch aufständische einheimische Bevölkerungsgruppen, alle möglichen Geschichten, es ging durcheinander. Die dschihadistische Komponente wurde schon stärker, muss man so sagen. Und es drohte dann tatsächlich Anfang 2013 die malische Regierung gestürzt zu werden von einer Bewegung, die zumindest eine starke dschihadistische Komponente hatte. Das hat wiederum Frankreich dazu bewegt, einzugreifen. Und dann kam die Sache, warum in Mali eben tatsächlich die EU operiert. Denn auf der einen Seite hat die Bundesregierung damals gesagt, die Sahelzone unter Kontrolle zu kriegen. Das ist etwas, was im strategischen Interesse des deutschen Imperialismus liegt. Eine Sache, die sich lohnt. Auf der anderen Seite hat der deutsche Imperialismus aber auch die Chance gesehen, was zu erreichen, was ihm bis dahin nicht gelungen ist. Nämlich Westafrika ist zu einem guten Teil frankophon, also die Françafrique, die alten französischen Kolonien, wenn man so will, diese französische Einflusszone in Westafrika. Und die ist ganz, ganz dicht gestrickt. Da kommt man eigentlich nicht rein, wenn man nicht aus Frankreich kommt. Und das deutsche Kapital hat es immer wieder versucht, da reinzukommen, in die Françafrique, in Westafrika. Es ist aber nie so wirklich gelungen. Und dieser Mali-Einsatz, der schien nun die Chance zu bieten. Das war klar, Frankreich übernimmt den Kampfeinsatz dort. Aber die Absprache war dann, der deutsche Imperialismus übernimmt halt so Sachen wie eine starke Beteiligung an der UN-Truppe, die praktisch die Verhältnisse stabilisieren soll. Und er nimmt auch einen starken Anteil an einer EU-Ausbildungsmission, an einem EU-Ausbildungseinsatz in Mali, der zum Ziel hatte, die malischen Truppen auszubilden, so stark zu machen, dass sie irgendwann das Land selber kontrollieren können. Und über so eine starke Beteiligung sollte natürlich auch der Einfluss des deutschen Imperialismus in Mali und damit in der Sahelzone gestärkt werden. Ziel war es, darüber halt in die Françafrique einzudringen und feste deutsche Stellungen dort zu schaffen. Das war die Idee. Geklappt hat nichts davon. Also wie wir heute wissen, die Aufstände in Mali haben sich aus dem Norden immer weiter nach Süden ausgebreitet. Es ist alles wirklich ein fürchterlicher Mist, was sich dort abspielt. Katastrophale Verhältnisse. Und die Verhältnisse sind so fatal, dass die Bevölkerung irgendwann wirklich, ihnen stinkt das vollkommen. Und zwar großen Teilen der Bevölkerung dort unten. Und das nicht nur in Mali, sondern auch, das Ganze ist so großartig gewesen, was die EU da gemacht hat, dass die Aufstände gleich noch nach Burkina Faso rübergeschwappt sind und auch nach Niger rübergeschwappt sind. Und eigentlich im Prinzip die gesamte Region dort destabilisieren. Und das ging dann so weiter, dass halt die EU dann angefangen hat, vor allem in Form von Frankreich, also Frankreich hat angefangen, eben auch in Burkina Faso seine Truppen hinzuschicken. Und auch da hat es nichts gebracht. Und irgendwann hat es den Leuten halt so gestunken, dass es zu solchen Dingern gekommen ist. Hier eine Demonstration, in dem Fall in Mali. Man kann ähnlich auch heute noch in Burkina Faso sehen, wo die Leute auf die Straße gegangen sind und hier auf dem Plakat da vorne steht freundlicherweise Mort à la France et alliés, also Tod den Franzosen und ihren Verbündeten. Und dahinter die russische Flagge. Ne? Das ist nicht die verunstaltete französische, sondern ist die russische, oder? Ich bin mit Fahnen sowas von schlecht. Ja. Gut, also der Hintergrund war von dem Ganzen, dass in der Zeit Russland angefangen hat, seine Aktivitäten in Afrika, in verschiedenen afrikanischen Ländern zumindest auszudehnen. Das war so 2017, 18, 19 rum. Und es hat sich rumgesprochen, dass der russische Einsatz in Syrien zumindest in gewisser Weise erfolgreich war, in der Weise, dass er die Dschihadis zurückgedrängt hat und die syrische Regierung sozusagen stabilisiert hat. Das hat sich rumgesprochen und die Leute da haben gesagt, ja, das wollen wir auch. Wir wollen nicht mehr diese verfluchte EU, die kriegen das einfach nicht gebacken, das wird immer nur schlimmer, sondern wir wollen es mal mit Russland versuchen. Und so eine durchaus in Teilen pro-russische Stimmung gibt es bis heute. In Mali, zunehmend in Burkina Faso, inzwischen auch ein bisschen in Niger. Niger ist das Land, in das sich die Bundeswehr gerade zurückzieht, weil die Bundeswehr, gerade jetzt, wo Russland da eine stärkere Rolle in Mali und vielleicht auch in Burkina Faso spielt, natürlich wollen die da nicht raus. Das würde ja heißen, dass Russland dann, eigentlich wollte man selber die dominante Macht im Sahel sein, und am besten Deutschland und nicht Frankreich. Und jetzt ist es Russland. Also fürchterlich aus deren Sicht natürlich. Und insofern versuchen die sich gerade jetzt in Niger festzusetzen. Niger hat eine Regierung, die noch klar auf den Westen setzt. Eine von nicht allzu vielen Regierungen in Afrika, die das im Moment noch in dieser klaren Form tun. Aber sie tut es noch. Und ja, insofern setzt sich die Bundeswehr eben, auch die französischen Truppen, die setzen sich gerade in Niger fest. Das ist sozusagen deren letzter Rückzugspunkt im Sahel, den sie da gerade haben. Und auch da muss man sagen, so fest im Sattel sitzt diese Regierung in Niger nicht. Es gibt immer wieder auch pro-russische, zumindest kleinere Kundgebungen in Niger. Es gab Umsturzversuche in Niger, wo man nicht weiß, was bei rauskommt. Das heißt also, es ist möglich, man kann es jetzt nicht konkret irgendwie festmachen, aber es ist keine Sache, die im Bereich des Unmöglichen wäre, dass auch in Niger früher oder später die Lage kippt, dass dort die Stimmung in der Bevölkerung sich gegen hier, Mort à la France et alliés, also Tod Frankreich und seinen Verbündeten, dass es auch in Niger breiter Fuß fasst, ein bisschen tut das eben schon und kann durchaus auch da einen Putsch geben, man weiß das alles nicht. Dann wäre halt dieses Projekt im Sahel sozusagen auch komplett gescheitert. Das heißt also, der deutsche Imperialismus ist dort auf dem Rückzug, in dem Fall auf dem Rückzug nach Niger. Wie lange er sich dort noch halten kann, muss man sehen. Natürlich setzen die alles dran, sich dort halten zu können. Die machen Militärausbildung dort. Militärausbildung heißt, sie arbeiten natürlich mit den ganzen Einheiten zusammen, die es dort gibt. Sie bauen ihre Kontakte aus, sie versuchen sich da eben festzusetzen. Aber gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, dieser Kampf läuft eben weiter, in welcher Form auch immer. Das ganz große Ding, auch militärisch natürlich, ist natürlich der Machtkampf gegen Russland im Moment. Aktuell noch das ganz große, das allergrößte kommt wahrscheinlich noch, das ist der gegen China, dazu gleich. Aber ja gut, der Machtkampf gegen Russland. Worum geht's? Eigentlich ist es so, wenn man da auch mal in die letzten 10, 20, 30 Jahre zurückschaut, dass man eigentlich sagen muss, da ist etwas jetzt gegen die Wand gefahren, sozusagen. Und zwar gegen die Wand gefahren in gewisser Weise ist eine Expansionsbewegung, die gestartet worden ist Anfang der 90er Jahre. Das hier ist Europa und Nordamerika Anfang der 1990, nämlich die damalige NATO und die damalige Warschauer Vertragsorganisation. Das ist also der machtpolitische Stand sozusagen von damals und das ist der Ausgangspunkt gewesen, auf Seiten der NATO ihre Osterweiterung voranzutreiben. Und die NATO-Osterweiterung ist, wie wir heute wissen, gekommen. Sie ist immer weiter vorangetrieben worden und das ist eben der Stand heute. Ich habe vergessen, Finnland einzufärben. Das müsst ihr euch jetzt noch dazu denken. Aber das ist sozusagen der Stand der NATO-Osterweiterung. Und wenn man sich diese beiden Karten anschaut, dann sieht man, die NATO hat sehr erfolgreich ihr Einflussgebiet in Richtung Osten ausgedehnt. Kleines Beispiel, Ostsee. Wenn ihr euch hier die Ostsee anschaut, die Anrainerstaaten hier zu einem guten Teil noch, die Warschauer Vertragsorganisation hier, die Ostsee heute. Und wenn man Finnland jetzt noch gedanklich grün einfärbt und berücksichtigt, dass Schweden vielleicht auch demnächst noch beitritt, dann ist die Ostsee eigentlich ein NATO-Binnenmeer. Also eine gewaltige Machtausdehnung. Das erklärt auch ein bisschen, was so einen Teil von der Lage, in der sich Russland befindet heute und warum Russland so operiert, wie es das eben tut. Woher kommt diese NATO-Osterweiterung, da wir es vorhin schon hatten, mit dem deutschen und dem US-amerikanischen Imperialismus? Es wird ja immer gesagt, und das stimmt ja auch, in der NATO sind die USA die dominante militärische letztlich die dominante politische Macht, einfach weil sie die dominante militärische sind. Soll man nun sagen, die NATO-Osterweiterung ist sozusagen ein US-Projekt? Auf der einen Seite ist es das natürlich. NATO-Osterweiterung heißt aus US-Sicht zweierlei. Das heißt zum einen natürlich das eigene militärische Bündnis weiter ausdehnen auf Kosten Russlands. Gute Sache aus Sicht des US-Imperialismus. Und zum zweiten heißt es natürlich auch, eine alte Befürchtung des US-Imperialismus ist es ja schon immer gewesen und übrigens auch schon des britischen vorher, um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, dass sich irgendwann mal Deutschland und Russland zusammentun und dann von ihrem Machtpotenzial her so groß sind, dass der US-Imperialismus damit auf Dauer nicht klarkommen kann. Von daher ist es immer ein Ziel des US-Imperialismus gewesen, im Zweifelsfall einen Keil zwischen Deutschland und Russland reintreiben zu können. Die NATO-Osterweiterung bietet die besten Chancen dafür. Sie schiebt alles immer weiter in Richtung Osten vor und dann ist da nur noch Russland. Russland ist unter Druck und Deutschland ist NATO-Mitglied. Also von daher durchaus ein Projekt des US-Imperialismus. Aber überhaupt nicht nur das. Die NATO-Osterweiterung ist genauso ein Projekt des deutschen Imperialismus gewesen. Ganz einfach, wer hat die damals vorangetrieben? Der Rühe. Der war einer der maßgeblichen Befürworter der NATO-Osterweiterung. Und das nicht etwa, weil er ein US-Vasall gewesen wäre, sondern das deswegen, weil er deutsche Interessen klar im Blick hatte. Der hat gesagt, wie es ja viele damals gesagt haben, die Sache ist klar, die sozialistischen Systeme sind kollabiert, der Osten ist wieder offen für das deutsche Kapital. Das deutsche Kapital ist wirklich wie wild expandiert in den 90er Jahren in Richtung Osten. Ende der 90er Jahre fast alle Staaten Ost- und Südosteuropas, die deutsche Wirtschaft beim Handel, bei den Investitionen, überall Nummer eins. Fast alle Länder dort. Und der Rühe hat gesagt, wie auch andere damals, klar, da wird irgendwann die EU-Osterweiterung kommen. Die kam ja auch. Und dann hat man sozusagen das alte Expansionsgebiet der deutschen Industrie in der EU drin. Also sozusagen die Katze im Sack. Auf der anderen Seite hat der Rühe auch gesagt, die Zeit ist lang, und wer garantiert denn, dass Russland nicht irgendwann auch wieder stärker wird? Und wenn Russland stärker wird, und kann ja passieren, dass Russland stärker wird, gerade in der Schwächephase des deutschen Imperialismus, mal war es nicht, Und was ist dann zum Beispiel mit Ländern wie Bulgarien, wo Russland schlicht und einfach gute Kontakte hin hat? Oder mit Ländern auch wie die Slowakei, wo Russland gute Kontakte hin hat? Und die Idee ist es dann ganz einfach gewesen zu sagen, okay, man ergänzt die EU-Osterweiterung um eine NATO-Osterweiterung. Und die kann sogar noch schneller kommen als die EU-Osterweiterung. Und dann ist aber wirklich dicht, denn dann sind all diese Länder, in die das deutsche Kapital expandiert, im militärischen Bündnis drin. Und das Militärische ist wirklich die harte Währung. Das heißt, dann hat man sichere Sache. Und heute sieht man ja, wie nützlich sozusagen auch aus Sicht des deutschen Imperialismus die NATO-Osterweiterung gewesen ist. Denn der deutsche Imperialismus muss nicht befürchten, dass diese Staaten im Osten, die jetzt in der EU und in der NATO sind, dass die allzu sehr zu wackeln anfangen. Denn die NATO lässt das tatsächlich nicht zu. Also das ist sozusagen eine Sache, wo beide voneinander profitieren. Also es gibt US-Interessen, es gibt deutsche Interessen und beide ergänzen sich sozusagen. Insofern ist die Osterweiterung auch ein Bündnisprojekt gewesen. Das trifft in gewisser Weise auch für den Versuch zu, die Ukraine aufzunehmen in die NATO. Ist ja 2008 zum ersten Mal von der NATO beschlossen worden, dass die Ukraine eine NATO-Beitrittsperspektive kriegen soll. Da gab es zuerst taktische Unstimmigkeiten. Der US-Imperialismus hat damals gesagt, ja, das wollen wir, und zwar möglichst bald. Während der deutsche Imperialismus hat gesagt hat, ja, das ist uns etwas zu heikel. Denn da gibt es noch dieses große Projekt russisches Erdgas, ein billiges russisches Erdgas für die deutsche Industrie. Und wenn man die Ukraine aufnimmt in die NATO, dann kracht es und dann ist das billige russische Erdgas vielleicht weg. Also um es mal zugespitzt zu formulieren, aber diese Erdgasgeschichten sind tatsächlich sehr wichtig gewesen für das deutsche Kapital und sie waren gerade da dabei, die zu erobern. Nord Stream 1 war gerade damals in der Fertigstellung und Nord Stream 2 so langsam dann schon in Planung, zumindest bei den weiter vorausschauenden Strategen. Also eine ganz wichtige Sache. Aber gut, im letzten Endes, das konnte man dann bei den Maidan-Protesten sehen, die Maidan-Proteste, 2013-14, wo es auch um die Westorientierung der Ukraine ging, beide haben sie unterstützt, der deutsche Imperialismus und der US-Imperialismus. Die hatten sich gleichzeitig völlig in den Haaren. Vielleicht erinnert ihr euch noch dieses Telefonat von der Victoria Nuland, das abgehört worden ist, diese US-Politikerin, die sie nach Kiew geschickt haben und die hat am Telefon Fuck the EU geschimpft, also scheiß EU. Und deswegen, weil nämlich die EU völlig andere Ziele in der Ukraine hatte, die wollte eine andere Clique an die Macht bringen, weil die andere Interessen bedient hat. Und die Helga Schmidt, die damals für die EU die Rolle hatte, die Victoria Nuland für die USA hatte, die hat am Telefon bei dem polnischen Außenminister gegen die USA intrigiert. Auch mitgeschnitten, auch veröffentlicht worden. Also man sieht, man konnte da wirklich sehr gut sehen, wie die sich bekämpft haben. Letztlich irgendwie das gleiche Ziel verfolgt, aber auf unterschiedliche Weise und in Rivalität zueinander. Also das ist ein sehr komplexes Verhältnis, eben das Verhältnis des US- und des deutschen Imperialismus. Und da gibt es mal Stärke- und mal Schwächephasen, aber gut, so ist die Sache halt. Die Lage war dann so nach den Maidan-Protesten, dass die Krim ja bekanntermaßen hier mitten im Schwarzen Meer gelegen sich abgespalten hat und Russland die Krim aufgenommen hat. Und das war nun ein Punkt, wo wiederum sowohl der deutsche als auch der US-Imperialismus gesagt haben, nee, das geht nun mal gar nicht. Dass Russland, also ein Staat, der für beide nicht zum Bündnisumfeld gehört hat, sondern potenziell zumindest Rivale war, dass so ein Staat Grenzen verändert in Europa, das ging aus Sicht sowohl des US-Imperialismus als auch des deutschen Imperialismus nicht. Und insofern ist es sehr schnell dazu gekommen, dass die NATO dann ihre Aktivitäten in Ost- und Südosteuropa ausgeweitet hat. Hier eine Karte, ich glaube aus dem Jahr 2018, wo man sieht, wo die NATO dann plötzlich überall ihre Truppen stationiert hat. Hier Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, die Bundeswehr in Litauen natürlich, in Polen vor allem US-Soldaten, in Lettland und in Estland waren es vor allem kanadische und britische Soldaten, in Rumänien, Bulgarien auch etwas gestärkt. Das heißt also auf eben die Aufnahme der Krim in die Russische Föderation wurde reagiert, indem man die eigene militärische Position aufgerüstet hat. Um eben damit praktisch Russland unter Druck zu setzen. Das Ganze wurde nach Beginn des Ukraine-Krieges nochmal verstärkt. Denn klar, der Ukraine-Krieg war das ja nochmal zugespitzt, was die Aufnahme der Krim in die Russische Föderation war. Mal rein machttechnisch gesehen, Russland hat also nicht nur ein Gebiet aus einem anderen Staat in sein Territorium aufgenommen, es hat sogar einen anderen Staat angegriffen. Und zwar einen Staat, der eng mit der NATO verbandelt war zumindest. Das heißt also, Russland hat militärisch operiert gegen einen, sagen wir jetzt NATO-Verbündeten sagen, vielleicht schon. also auf jeden Fall einen NATO-nahen Staat. Und das ist natürlich sowohl für den deutschen Imperialismus als auch für den US-amerikanischen eine krasse Herausforderung gewesen. Denn wenn Russland damit durchkommt, dann bedeutet es ja, dass der US-amerikanische und der deutsche Imperialismus zusammengenommen in Ost- und Südosteuropa nicht mehr die alleinige Gottheit sind, ne? Sondern dass es da eben andere Götter neben ihnen gibt, die auch irgendwie operieren können. Und das ist tatsächlich ein Fall, der für beide dazu geführt hat, dass sie eben beschlossen haben, ja, Russland, wie die Baerbock das dann gesagt hat, zu ruinieren mit Wirtschaftssanktionen und eben, wie es der US-Verteidigungsminister gesagt hat, dafür zu sorgen, dass Russland, er hat so formuliert, nie wieder andere Staaten militärisch angreifen kann. Aber rein machttechnisch gesehen, ein Staat, der nicht in der Lage ist, andere militärisch anzugreifen, ist keine große Macht mehr. Also darum geht's einfach. Und darum geht es beiden. Das ist die wichtige Sache. Insofern ist es so, dass die Bundeswehr sich an den Neustationierungen der NATO in Ost- und Südosteuropa aktiv beteiligt. Hier Estland, Lettland, Litauen, abgedeckt unter anderem durch eben die Luftraumüberwachung, an der sich die Bundeswehr doppelt so stark wie vorher beteiligt. In Polen zeitweise Patriots stationiert, die sollen möglicherweise wieder abgezogen werden, aber im Moment sind sie noch da. Slowakei, auch da Patriots stationiert. Rumänien, auch deutsche Soldaten stationiert, auch die Luftraumüberwachung teilweise mit übernommen, verschiedene Sachen. Ne? Und ja, man sieht, wenn man so will, hier ne, noch die Relikte der nicht vollendeten Neuordnung Europas aus den 90er Jahren in Bosnien und im Kosovo und hier die neuen Brandherde, weil eben die, ja, die Ostexpansion mit Hilfe der NATO, die NATO-Osterweiterung, weil die eben Russland so weit provoziert hat, dass Russland dann eben zurückgeschlagen hat und eben ja, diesen Ukraine-Krieg gestartet hat. Was auch immer da noch eine andere Rolle gespielt hat. Da ist eigenes Kapitel, spielt ja viel mehr eine Rolle. Aber das ist jedenfalls sozusagen erstmal die Bewegung im machtstrategischen Bereich. Und darauf reagiert wiederum auch der deutsche Imperialismus, indem er seine Soldaten dort stationiert. Es gibt taktische Differenzen zwischen beiden Seiten, aber in der Form sind sie sich einig. Es gibt sehr viele Weiterungen dieses Krieges auf ökonomischer Ebene. Und ich würde schon auch denken, dass im Moment der deutsche Imperialismus tatsächlich im Vergleich zum US oder gegenüber dem US-Imperialismus im Moment deutlich geschwächt ist. Und das zeigt sich auch im weiteren militärischen Bereich, zumindest im rüstungsindustriellen Bereich. Im rüstungsindustriellen Bereich, wenn man sich dieses 100-Milliarden-Programm anschaut, das sind zu einem wirklich großen Teil US-Waffen, die da gekauft werden. Die F-35, die Chinook zum Beispiel, also dieser Hubschrauber, all das sind teure, sehr, sehr teure US-Waffen. Und man weiß schon jetzt, das ist immer so bei den F-35 zum Beispiel, die kosten hinterher mindestens 1,5-mal so viel wie der offizielle Preis. Also das heißt, mit diesen 100 Milliarden kommt man sowieso nicht hin, wenn man das kaufen will, was man jetzt gesagt hat, was man kaufen möchte. Und da gibt es im Moment große Widerstände in Frankreich, also seitens des französischen Imperialismus. Der fühlt sich, und das ist erstmal von den Zahlen her auch nachvollziehbar aus seiner Sicht, der fühlt sich über den Tisch gezogen, denn es gibt französische Rüstungsprojekte, es gibt deutsch-französische Rüstungsprojekte, zum Beispiel dieser deutsch-französische Kampfjet, dieses Ding, was immer FCAS abgekürzt wird, ne? Future Combat Air System, also Zukunftsluftkampfsystem, ne? Dieses Ding, was ab 2040 fliegen soll. Wenn es ab 2040 fliegen soll, wird es vielleicht ab 2045 fliegen. Und genau, das ist das Problem, ne? 2045, da ist die Welt neu geordnet, ne? Wenn es so weitergeht wie bisher. Also viel zu spät. Und insofern sagt die Bundesregierung, wir können gar nicht anders. Wir müssen, wenn wir jetzt richtig mischen wollen, müssen wir halt diese blöden F-35 aus den USA kaufen, weil wir können nicht darauf warten, bis dieses deutsch-französische Ding da fertig ist. Frankreich wiederum ist stinksauer, denn Frankreich hat wirklich volle Kanne darauf gesetzt. Und der französische Imperialismus setzt noch stärker als der deutsche auf eine Abgrenzung gegenüber den USA, hat verschiedene Gründe, spielt jetzt auch keine Rolle, aber deswegen gibt es eben im Moment wirklich harte Differenzen zwischen dem deutschen und dem französischen Imperialismus, die sich an allen möglichen Stellen spiegeln. Und wenn es nur das ist, dass der Macron sagt, dazu gleich mehr, wir müssen mit China doch wieder mehr zusammenarbeiten vielleicht, ne, oder auf jeden Fall das anders angehen als die USA. während die Bundesregierung sagt, wir müssen es wie die USA machen. Auch diese zeitweise rüstungsindustrielle Unterlegenheit gegenüber den USA, das muss kein Dauerzustand sein. Beispiel Rheinmetall. Rheinmetall profitiert unter anderem von diesem 100-Milliarden-Paket, aber nicht nur. Rheinmetall hat gerade eine Sache in Arbeit, wenn die klappt, das weiß man nicht, ob sie klappt, ne? Aber wenn sie klappt, dann kann sie wirklich einiges umschmeißen. Rheinmetall hat vor Ende vergangener Woche bekannt gegeben, dass sie zusammenarbeiten mit, hier ist die Überschrift der Pressemitteilung, strategische Kooperation in der Ukraine. Rheinmetall und Ukroboronprom vereinbaren Zusammenarbeit. Ne? Ukroboronprom, das ist das ukrainische Rüstungskonglomerat, in dem die großen ukrainischen Rüstungskonzerne, und da gab es schon einige, ne, die wirklich auch stark waren, aus sowjetischer Zeit letztlich noch, in dem die zusammengeschlossen sind. Und was Rheinmetall vorhat, ist zunächst zusammen mit diesem ukrainischen Konzern eine Panzerproduktion in der Ukraine aufzubauen. Ob vor oder nach Kriegsende, andere Frage. Aber auf jeden Fall wollen die eine Panzerproduktion dort aufbauen. Und das ist nicht alles. Die wollen neben dieser Panzerproduktion ein zweites Joint Venture mit diesem ukrainischen Konzern aufbauen, in dem sie eine Munitionsproduktion machen wollen. Und in Arbeit ist noch ein drittes. Vielleicht ist es jetzt in diesen Tagen schon geschlossen. Es sollte auf jeden Fall in kurzer Zeit geschlossen werden. Das ist ein Joint Venture bei der Flugabwehr. Das heißt also, es wird deutsch-ukrainische Kooperationen bei der Flugabwehrproduktion geben mit Rheinmetall. Und das würde heißen, wenn das so gelingt, und so formulieren es Leute aus der Branche auch, das würde heißen, dass Rheinmetall praktisch zum Hauptausstatter der ukrainischen Landstreitkräfte wird. Ne? Und das ist nun wirklich fett. Denn wie auch immer dieser Krieg mal endet, ziemlich klar ist, dass die Ukraine wirklich bis an die Zähne bewaffnet wird. Ne? Und wenn die bis an die Zähne bewaffnet wird, dann kann Rheinmetall wirklich sehr viel verdienen. Es wird inzwischen schon geplant, diese Panzerproduktion in der Ukraine, klar, die ist billiger, ne? Ukraine, die Löhne sind niedriger, ne? Die auch zu verwenden, um diesen Panzer dort zu exportieren. Ne? Und das ist eine Nachfolge des Leopard 2, Panther heißt der, so wie ein Wehrmachtspanzer eben auch, ne? Der hieß auch Panther damals, an den hat man ganz bewusst angeknüpft. Ja, wenn das so gelingt, dann hat möglicherweise ein Teil der deutschen Rüstungsindustrie in Form von Rheinmetall einen richtigen Lauf in Europa. Und das wäre dann wiederum eine deutliche Stärkung gegenüber den USA. Das heißt also, im Moment sieht es wirklich nicht gut aus für den deutschen Imperialismus an vielen Stellen, aber er hat einige Bereiche, an denen er arbeitet und wo er sich durchaus auch wieder vorarbeiten kann. Gut, letzter Punkt. Das wäre sozusagen der Komplex zu China, der inzwischen auch für den deutschen Imperialismus militärische Dimensionen anzunehmen beginnt. Das ist nun ein ganz großer Komplex. Im Prinzip muss man dazu sagen, der Konflikt mit China, der Machtkampf gegen China, das ist ein anderer als der gegen Russland. Der gegen Russland, da geht es um einen anderen Staat, der Einfluss auf die Weltpolitik verlangt, der aber von seinem Machtpotenzial her, ehrlich gesagt, beschränkt ist. Was hat Russland? Nicht wirklich viel. Russland hat eine starke Rüstungsindustrie, hat im IT-Bereich was, hat in manchen anderen Bereichen was, aber nicht allzu viel. Und Russland hat ein starkes Militär oder, wie man jetzt sieht, relativ stark, wie auch immer. Auf jeden Fall ist ein militärischer Faktor. Aber Russland kann man überhaupt nicht vergleichen mit China. China, wenn man das mal ernst nimmt, 1,4 Milliarden Menschen. Wenn es China gelingt, ein Wohlstandsniveau zu erreichen, das ungefähr unserem hier entspricht, dann würde das bedeuten, dass China so stark ist irgendwann, dass eine Sache völlig klar ist, nämlich eine westliche Dominanz in der Welt ist dann nicht mehr möglich, ne, gegen ein China, was so stark ist. Von daher, dieser Machtkampf ist einer, in dem es um die westliche Dominanz in der Welt geht und um die Frage, ob die noch weiter besteht oder ob sie dem Ende entgegengeht. Man kann das an einem Beispiel oder an einer Grafik schön sehen, finde ich. Es gibt in der bürgerlichen Ökonomie gibt es so ein Konzept, das müssen wir uns nicht näher drauf einlassen. Das hat viele Ecken und Haken und Ösen und ist komisch. Aber es gibt bürgerliche Ökonomen, die versuchen, sowas wie ein ökonomisches Schwerpunkt-Kraftzentrum der Weltwirtschaft herzustellen. Beispiel Kalter Krieg, ne, die 50er, 60er Jahre, da würden die sagen, der ökonomische Schwerpunkt der Welt lag im Atlantik, ne, weil die maßgeblichen, die stärksten ökonomischen Kräfte, das waren Nordamerika und Westeuropa. Ne. Das heißt nicht, dass der Welt, Rest der Welt unwichtig gewesen wäre, aber so vom ökonomischen Gewicht her war da der Schwerpunkt. Und es gibt so eine Grafik, da haben eben solche Ökonomen mal versucht, diesen ökonomischen Schwerpunkt, dieses Kraftzentrum der Weltwirtschaft über 1000 Jahre hin zu berechnen. Und das Ergebnis ist, so fragwürdig das ganze Konzept ist, ne, aber das Ergebnis ist recht eindrucksvoll. Das ist diese Karte hier und man sieht, um das Jahr 1000 fängt sie an in Zentralasien. Klar, China war ein starkes Reich. In Europa herrschte tiefstes Mittelalter, ne, also da war nicht viel zu holen. Starke Reiche gab es in Zentralasien, in Iran, im heutigen Iran. Dann auch ein bisschen später in Afrika noch, ne? Aber gut, da war also das ökonomische Kraftzentrum der Welt. Das war auch um 1500 noch so. Und als die europäischen Kolonialfeldzüge begannen und selbst 1820 noch war das ökonomische Zentrum der Welt sozusagen nach dieser Berechnung in Kasachstan, also in Zentralasien. Und das war die Zeit, als dann die koloniale Unterwerfung der gesamten Welt begann. Und in Windeseile ist sozusagen dieses ökonomische Kraftzentrum erstmal hier nach Westeuropa gegangen und dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den Atlantik. Und dort ist es geblieben, also sozusagen in diesem Kraftpol zwischen Nordamerika und Westeuropa, dort ist es geblieben bis um das Jahr 2000 und seitdem rast es mit irrer Geschwindigkeit in Richtung Zentralasien oder sogar Ostasien zurück. Und das ist sozusagen der Schwerpunkt der Weltwirtschaft und man sieht daran, hier geht uns letztlich im globalen Maßstab auf ökonomischer Ebene, hier driftet alles weg. Ne? Also Europa ist dabei, randständig zu werden, einfach von den ökonomischen Gewichten her. Und die Frage sozusagen für den Deutschen und auch für den US-amerikanischen Imperialismus, und da sind sie sich erstmal einig, die Frage ist es, ob man diese Entwicklung tolerieren kann. Und da sagen erstmal beide nein. Ne? Natürlich geht das nicht, dass das ökonomische Kraftzentrum der Welt im Pazifik ist irgendwann. Ne, und in Ostasien oder so. Ne, also das wollen die beide nicht. Dann ist es beide damit verbunden, dass beide nicht mehr dass dieses westliche Bündnis mit all seinen Widersprüchen nicht mehr in der Lage ist, sozusagen das globale Geschehen zu dominieren. Die USA sind da schärfer in diesem Machtkampf, noch schärfer als die Bundesrepublik. Das hat einfach damit zu tun, dass das deutsche Kapital über seine Interessen stark an China gebunden ist. Wir hatten es vorhin ja, Rolf hat es ja mit eben dem Beispiel VW oder das China-Geschäft, das ja unglaublich wichtig ist. Und insofern ist der deutsche Imperialismus immer noch gezwungen, da ein bisschen stärkere Rücksichten auf das China-Geschäft zu nehmen. Das ist so, merkt man auch in der Politik. Also ganz einig sind sie sich nicht, aber sie sind sich so weit einig, dass eben auch der deutsche Imperialismus angefangen hat, inzwischen seine militärische Präsenz in der Asien-Pazifik-Region auszuweiten. Und das sieht man hier an dieser Karte. Diese Karte ist die Route, die die Fregatte Bayern ab August 2021 bis Februar 2022 zurückgelegt hat. Ne, die Fregatte Bayern ist hier irgendwo abseits der Karte losgeschippert, dann durchs Mittelmeer, hier runter durch den Indischen Ozean und dann hier nach Australien, Südostasien, Ostasien weiter, Ostasien dann durch Südchinesische Meer zurück und dann hier Indien und wieder zurück, diese Fahrt. Das ist keine Einmalsache gewesen, das ist eine Sache gewesen, die verstetigt sich. Aber erstmal, was ist das für ein Gebiet, in dem die Bundeswehr dort Präsenz zu zeigen beginnt? Das ist ein Gebiet, in dem sich Spannungen wirklich ganz krass aufbauen. Das heißt also, die Bundeswehr gerät da nicht in irgendwie ein neutrales Gebiet rein, sondern in eines, das wirklich stark strukturiert ist, auch schon von Bündnissen. Das eine ist, dass die NATO ihre Aktivitäten in der Asien-Pazifik-Region ausweitet. Erstmal vor allem, indem sie ihre Beziehungen zu Australien und Neuseeland und Japan und Südkorea ausweitet. Hier ein Bild vom NATO-Gipfel im vergangenen Jahr. Dort waren die Ministerpräsidenten und Präsidenten, je nach Land eben, Australiens und Neuseelands, Japans und Südkoreas mit dabei. Die waren also anwesend und die haben auch Maßnahmen eben mit besprochen, die dazu führen sollen, dass die militärische Kooperation intensiviert wird. Das bedeutet halt, die NATO und damit auch die Bundesrepublik gehen systematisch an die Sache ran, die Militärkooperation auszubauen. Hintergrund, wie erwähnt, sowohl der deutsche als auch der US-Imperialismus haben kein Interesse daran, China wirklich machtpolitisch durch die Decke kommen zu lassen. Es gibt weitere Bündnisse, die dort stärker werden, und das ist was, was für den deutschen Imperialismus nicht ganz einfach ist, denn an diesen Bündnissen ist er im Moment noch nicht beteiligt. Eines dieser Bündnisse ist das Quad-Bündnis. Quad, ein Bündnis von den Flottenchefs, vier Flottenchefs, die hier zu sehen sind, dieser vier Länder, nämlich Australien, Indien, Japan und die USA. Diese vier Länder, alle in unterschiedlicher Reform Rivalen Chinas, haben sich zusammengetan, um auf verschiedenen Ebenen, aber auch auf militärischer Ebene immer enger zu kooperieren, immer engere Manöver durchzuführen. Das heißt also, da ist ein militärisches, neues militärisches Bündnis da, das der US-Imperialismus sich aufgebaut hat, an dem der deutsche Imperialismus nicht beteiligt ist. Also insofern eine Position der Schwäche, wenn man so will. Und diese Position der Schwäche wird nochmal durch ein weiteres militärisches Bündnis verstärkt, nämlich durch das AUKUS-Bündnis. Hier die USA, Großbritannien und Australien. Dieses AUKUS-Bündnis, das hat der US-Imperialismus sehr unsanft gegen den französischen Imperialismus durchgesetzt. Hintergrund war, vor 10 Jahren, als das alles noch nicht so aktuell war, hat Frankreich sich ein riesiges, Dutzende Milliarden Euro schweres U-Boot-Geschäft in Australien an Land gezogen. U-Boot-Geschäft heißt immer auch, man kooperiert militärisch eng zusammen, Punkt. Das ist wirklich fett. Und Ziel aus französischer Sicht war es auch, eben den französischen Imperialismus in der Asien-Pazifik-Region wieder fester zu verankern. Frankreich hat dort noch Kolonien, Neukaledonien und Französisch-Polynesien zum Beispiel und noch einige mehr. Dann kam das Jahr 2021 und die USA haben praktisch dieses U-Boot-Geschäft gecancelt, und also Australien hat das gecancelt, und es wird jetzt eben US-U-Boote beschaffen und welche, die mit den USA zusammen hergestellt werden. Das heißt also, da ist noch ein Bündnis, das sich der US-Imperialismus geschaffen hat in der Pazifikregion, das natürlich gegen China vorgeht. Und in dieser Situation verschärft nun auch der deutsche Imperialismus seine militärischen Aktivitäten in der Asien-Pazifik-Region. Natürlich auch, um dort selbst wieder stärker präsent zu sein. Ein Beispiel ist das Luftwaffenmanöver in Australien. Großes Luftwaffenmanöver, das dort stattgefunden hat. Die Bundeswehr ist dort runtergeflogen mit einer Reihe von Eurofightern, Transportflugzeugen, Aufklärungsjets. Hier großartige PR-Aktion, so sah dieses Ding aus, ne? Und die Bundeswehr wollte demonstrieren, wie wichtig sie in der Asien-Pazifik-Region ist, mit diesen Flaggen hier drauf gemalt. Also die Selbstdarstellung funktioniert. Wie weit es tatsächlich in der Praxis dann funktioniert, ist eine andere Frage. Aber denke ich, muss man beobachten. Die Militärzusammenarbeit mit Japan zum Beispiel nimmt zu. Es wird im Sommer ein Manöver wieder in Australien geben, zu dem das deutsche Heer hinfliegen wird, also Einheiten entsenden wird. Und mal schauen, was draus wird. Auf jeden Fall sind sie dabei, sich da wirklich solide zu verankern in einer Weltregion, wo man eigentlich doch denken würde, wann waren die denn zum letzten Mal da? Ne? Gut, sie waren im Zweiten Weltkrieg in bestimmter Form ab und zu mal da, aber vor allem eben die Kolonialzeit, ne? Als sie hier vor der chinesischen Küste rumgeschippert sind und sich die Kolonie Qingdao unterworfen haben. Das war so die letzte große Zeit der deutschen Marine in Ostasien. Und wollen die jetzt da wieder dran anknüpfen? Gut, aber natürlich wollen sie dran anknüpfen, indem sie China niederhalten. Aber gut. Zum Militärischen noch kurz, zu den militärischen Perspektiven. Hier ist eine chinesische Karte. Was im Moment militärisch in dieser Region passiert, in der die Bundeswehr sich festzusetzen sucht, ist hochbrandgefährlich. Was vor allem die Vereinigten Staaten tun, und die legen da im Moment ein irrsinniges Tempo an den Tag. Was die machen, ist zum einen auf einigen Pazifikinseln, man kann sie hier nicht genau auf dieser Karte sehen, aber hier liegen sie. Das sind ganz, ganz kleine Tropeninseln, aber da kann man Militärflugplätze drauf bauen, da kann man Stützpunkte drauf bauen. Da haben die sowieso schon einige Stützpunkte und sie bauen jetzt weitere Stützpunkte, weitere Radaranlagen, alles mögliche militärische Infrastruktur dorthin. Wofür sind die wichtig? In der US-Militärstrategie heißen die Trittsteine über den Pazifik. So nennen die das in ihrem strategischen Sprachgebrauch. Trittsteine deswegen, weil, wenn man irgendwo in Ostasien Krieg führt, und das weiß man auch vom Vietnamkrieg, ne, dann braucht man natürlich Nachschubrouten und dann braucht man da auch irgendwelche Stationen dazwischen. Früher haben die Schiffe dort Kohle bunkern müssen, heute müssen sie irgendwie anders auftanken oder zumindest den Nachschub irgendwie, also hier sich selbst verpflegen oder wie auch immer. Ne? Auf jeden Fall braucht man da Stationen dazwischen. Und die USA rüsten hier einige dieser kleinen Inseln gerade massiv auf, bauen dort neue militärische Infrastruktur. Jüngstes Ding ist, dass sie ein Militärabkommen mit Papua-Neuguinea geschlossen haben, hier unten, jetzt gerade eben vor einigen Tagen. Also auch da wollen sie sich festsetzen. Einige dieser Stützpunkte hat die Fregatte Bayern bei ihrer Asien-Pazifik-Region besucht, zum Beispiel Palau und Guam, zwei dieser Pazifikinseln, wo die vorbeigefahren sind. Denkt sich ja wirklich, was machen die im Pazifik? Ne? Aber der deutsche Imperialismus will dort offenkundig präsent sein. Müssen wir so festhalten und auch militärisch präsent sein. Gut, das ist sozusagen die Trittsteine über den Pazifik. Eine Sache, die dann sehr, sehr wichtig ist, das ist was anderes. Hier China zu sehen, hier Japan. Japan, mit dem die Bundeswehr ihre militärische Kooperation ausbauen will, systematisch ausbauen will. Und was hier ist und wo Japan Teil von ist, das ist eine Kette von Inseln, die hier anfängt, Kyushu, die südlichste von den japanischen Hauptinseln. Hier irgendwo kommt Okinawa, kennt man von dem US-Militärstützpunkt dort. Ne? Und Okinawa, dann hier Taiwan, dann hier kleine Inseln, die kein Mensch kennt, aber es... Dann müsst ihr euch eine Linie runter vorstellen, wenn man die Maus nicht sieht. Ach, stimmt, man sieht hier drauf nicht. Cool, ja, danke. Ja, also hier runter Okinawa, dann hier Taiwan, dann hier einige ganz kleine Inseln, die man nicht sieht. Hier Luzon, die philippinische Hauptinsel, hier Palawan, noch eine philippinische Insel und hier dann Borneo. Und das nennt man die erste Inselkette im Sprachgebrauch der Strategen. Und diese erste Inselkette ist wirklich wichtig, denn wenn, oder andersrum, aus chinesischer Sicht, wenn eine feindliche Macht die erste Inselkette kontrolliert, dann kann sie von dort aus natürlich das chinesische Festland angreifen nach Lust und Laune. Und genau das ist der Fall. Ne? Japan, ganz eng verbündet mit dem US-Imperialismus, da hat tatsächlich militärisch der US-Imperialismus wirklich starken Einfluss. Taiwan, wir wissen, wie eng die an den USA hängen. Und die Philippinen, da findet gerade seit einigen Monaten ein wirklich krasser Umschwung statt. Die Vereinigten Staaten bauen im Moment gerade neue Militärstützpunkte auf den Philippinen. Und zwar gerade dort, wo es in einem möglichen Krieg gegen China wirklich wichtig wäre. Nämlich ganz im Norden hier, wo man direkt an Taiwan dran ist. Sogar auf einigen dieser kleinen Inseln. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja. Oh, verklickt. Hier, auf einigen dieser kleinen Inseln nördlich von Luzon, der philippinischen Hauptinsel, bauen sie Stützpunkte aus. Dann bauen sie hier auf Palawan, dieser länglich gestreckten Insel, da wo Southeast Asia steht, bauen sie Militärstützpunkte aus, direkt am südchinesischen Meer, Konfliktgebiet, ne, da kann es mal zu einem Unfall kommen und richtig krachen. Also man sieht, wie die wirklich ganz massiv drauf orientieren auf eine potenzielle militärische Eskalation in einer wirklich, wie ich finde, atemberaubenden Geschwindigkeit. Ja, die Bundeswehr, hier Bericht vom vom Besuch von Pistorius in Japan bei den Regierungskonsultationen. Erster Besuch eines Verteidigungsministers in Japan seit 16 Jahren. Pistorius hat sich mit seinen Amtskollegen ausgetauscht, weitere Maßnahmen zur Militärkooperation beschlossen. In Überlegung zumindest in den Denkfabriken ist der Abschluss von Abkommen, die es erleichtern, gemeinsame Manöver durchzuführen. Also wenn zum Beispiel, wenn man so ein Abkommen abschließt, dann könnte ohne größere Vorbereitung die Bundeswehr einfach so Truppen nach Japan schicken und die dort Manöver durchführen lassen. All das sind Sachen, die da wieder in den Planspielen drin sind. Wie gesagt, im Moment spielt sich das alles noch auf Manöverebene ab, auf der Ebene von eben zeitweisen Entsendungen. Was in Planung ist, als erster fester Punkt, ist, deutsche Soldaten fest zu installieren in einer militärischen Zelle, die von den USA geführt wird und in Japan sitzt und die eine Sache macht, nämlich sie organisiert sozusagen als Privatprojekt der Vereinigten Staaten und einiger anderer westlicher Länder eine Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea. Also es gibt UN-Sanktionen gegen Nordkorea, die überwacht aber offiziell niemand. Nur die USA haben sich das halt zur Sache gemacht, die zu überwachen. Sie haben dafür eine Planungszelle in Japan eben eingerichtet. Und da soll sich, so gehen jedenfalls Überlegungen, die Bundeswehr fest mit beteiligen. Und das würde erstmal heißen, dass die Bundeswehr tatsächlich auch direkt am Lagebild in Ostasien dran ist, auch überhaupt ihre Finger viel mehr drin hat als bisher. Und ja, die Fregatte Bayern hat übrigens bei ihrem Aufenthalt in der Region schon einen Monat lang an diesem Überwachungseinsatz teilgenommen. Ohne Mandat des Bundestags übrigens. Ne, haben die da einfach so mal die UN-Sanktionen gegen Nordkorea überwacht. Ne? Gut, das ist also der Stand der Dinge. Das heißt also, in diesem großen historischen Konflikt gegen China, in dem es darum geht, sozusagen die Dominanz des Westens über die Welt irgendwie zu bewahren, fängt der deutsche Imperialismus an, sich auch militärisch in Ostasien und in der Asien-Pazifik-Region zu betätigen, mit anschwellendem Umfang. Damit möchte ich aufhören. Dann können wir dann eine Pause einlegen und nachher noch weiter diskutieren.